HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Mohanad Khorshid. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt. Mohanad Khorshid ist Soziologe, Islamwissenschaftler und Religionspädagoge, Leiter des Zentrums für islamische Theologie und Professor für islamische Religionspädagogik an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. Dort ist er unter anderem zuständig für die Ausbildung von Lehrern für den islamischen Religionsunterricht an deutschen Schulen. Mit seinen liberalen und an der historisch-kritischen Methode orientierten Koranauslegungen eckt er immer wieder bei konservativen Islamverbänden an, die zeitweilig auch seine Absetzung forderten. Herzlich willkommen, Mohanad Khorshid.
Ich grüße Sie, liebe Frau Tuchelt.
Herr Khorshid, bevor wir uns ansehen, wie Sie künftige Religionspädagogen ausbilden, lassen Sie uns kurz über Ihre Sicht auf den Koran reden, weil der ja auch die Basis dieser Ausbildung ist. Und das ist eine Sicht, von der gehe ich jetzt mal aus, dass die sich noch nicht allzu großer Bekanntheit erfreut. Was ist für Sie die wichtigste Botschaft des Koran?
Die wichtigste Botschaft des Korans so in einem Satz ist eine Botschaft der Barmherzigkeit. Das muss man aber explizieren. Gerade im Koran lesen wir ja auch Stellen, wo Gewalt vorkommt. Das Frauenbild des Korans ist eher patriarchalisch. Wir müssen allerdings den Koran in seinem Entstehungskontext lesen. Das heißt im 7. Jahrhundert, damals in Mekka, in Medina, auf der arabischen Halbinsel. Wenn wir den Koran verorten in dem Kontext, in dem er entstanden ist, dann sehen wir die Entwicklungen von damals und in der Tat sehen wir, dass er für die damalige Zeit eine Botschaft der Barmherzigkeit war, weil er die ganze Gesellschaftsordnung nach vorne gepusht hat, Richtung Subjektwerden des Menschen, sukzessive Befreiung der Frau, Abschaffung der Sklaverei und so weiter. Allerdings, damit der Koran eine Botschaft der Barmherzigkeit ist und bleibt, ist die Aufgabe an uns Muslime heute nicht stehen zu bleiben bei seinem Wortlaut im 7. Jahrhundert, sondern wir müssen ihn fortdenken, fortschreiben in der Exegese, in der Auseinandersetzung mit dem Koran. Unser Problem heute und das Problem vieler Muslime ist noch immer, dass sie beim Wortlaut stehen bleiben.
Ja, Sie sagen, einige Muslime bleiben bei der wörtlichen Auslegung stehen. Sie haben 2012 ein Buch veröffentlicht, Islam ist Barmherzigkeit. Und da gab es ziemlich viel Gegenwind von konservativen Islamverbänden, unter anderem von der DİTİB, der Türkisch-Islamischen Union, der Anstalt der Religion, übrigens der türkischen Anstalt der Religion, die ihnen Häresie vorgeworfen haben und auch die Absetzung von der Professur verlangt haben in Münster. Aber es sind auch andere, die sich auch gefragt haben, so nach dem islamistischen Terror, nach 9/11, dann diese autoritären islamischen Staaten, die man kennt, das scheint alles nicht wirklich für einen barmherzigen Islam zu sprechen. Dann bleiben wir, Herr Khorshid, doch noch mal kurz beim Koran, gucken uns einzelne Suren an, die ja einen zum Nachdenken bringen. Zum Beispiel, Gott gebietet euch hinsichtlich eurer Kinder, dem Kind männlichen Geschlechts das Gleiche an Erbteilen zu geben, wie zwei Kindern weiblichen Geschlechts. Schlicht und ergreifend, Frauen erben die Hälfte.
Und das ist in der Tat eine so sperrige Stelle, wo man sich fragt, was macht man damit? Also Frauen erben die Hälfte von dem, was Männer erben. Jetzt hat man zwei Möglichkeiten. Entweder stehe ich jetzt beim Wortlaut und dann muss ich schauen, wie ich das umsetze heute. Oder diejenigen, die meinen, wir müssen die Gesellschaft islamisieren, damit wir endlich mal das so umsetzen, dass die Frauen zu viel erben. Oder man verortet das im historischen Kontext. Das ist das, was ich mache in meiner Lektüre des Korans. Und schaue ich mir an, was war damals davor. Und dann stellt man fest, die Frauen haben damals nichts geerbt, also gerade im Heiratsalter, weil man Angst hatte in einer Stammesgesellschaft, wenn die Frauen was erben von Vermögen der Eltern und dann heiraten sie von einem anderen Stamm, dann geht das Vermögen eines Stammes zu dem nächsten Stamm und das wollte man verhindern, damit der eigene Stamm nicht entwertet wird, wirtschaftlich und somit politisch. Und so hat man sich geeinigt, Frauen erben nichts und dann heißt das, also in der Exegese, also wenn wir die historischen Gegebenheiten berücksichtigen, der Prophet Mohammed saß eines Abends in der Moschee und sagte seinen Freunden damals, wir sollten den Frauen was vom Erbe geben. Und die Reaktion war die, dass die sich gegenseitig gesagt haben, verschweigt das, was Mohammed gesagt hat, vielleicht vergisst hatte diese komische Idee. Das kommt gar nicht in Frage für uns. Und am nächsten Tag kam er und hatte diesen Vers verkündet. Das ist die vierte Sure, Vers 11 im Koran, wo es heißt, die Töchter erben die Hälfte von dem, was ihre Brüder erben. Und das war für die damalige Zeit ein progressiver Schritt. Einige haben das abgelehnt. Jetzt die Frage, was machen wir damit? Bleiben wir stehen bei diesem ersten Schritt, die für die damalige Zeit schon ein Wandel Richtung Subjekt werden der Frau. Die Frau, die jetzt als Objekt verhandelt wurde, hin und her zwischen den Stämmen bewegt wurde, kein eigenes Vermögen hatte. Jetzt plötzlich bekommt sie sukzessive ihre Rechte auf Selbstbestimmung, auf Subjekt werden. Wenn man diese Richtung fortdenkt und den Koran in seiner Offenheit liest, der bleibt ja offen, und dann verstehe ich die Botschaft unter diesem Vers an mich heute, diesen ersten Schritt, diesen Anstoß, den Koran gemacht hat, muss ich heute fortdenken, indem ich schaue, was heißt denn das für uns heute, in unserer heutigen Gesellschaft, das Subjekt werden der Frau, aber auch des Mannes, die Selbstbestimmung, das, was der Koran angefangen hat, fortzusetzen. Unser Problem ist, wie gesagt, und das sieht man ja auch an einem Disput vor 2 Jahren zwischen Tunesien und Ägypten, als in Tunesien damals man sich geeinigt hat, wir geben den Mädchen genauso viel wie ihre Brüder am Erbe. Da hat sich der Großscheich von der Azhar aufgeregt und der meinte, das ist eine Verfälschung des Korans, das steht so im Koran, dann müssen wir uns gefälligst am Wortlaut halten. Und das ist noch immer das Problem.
Also Azhar ist die Azhar-Universität in Kairo, eine wichtige Ausbildungsstätte mit vielen Wissenschaftlern innerhalb der Islamwissenschaften, die auch sehr anerkannt werden und die dann diese Lehrmeinung eben vertreten haben.
Ja, in der Tat.
Bleiben wir noch mal kurz bei den Frauen. Der Koran hat ja dann nun wirklich einiges zu bieten, wo sich einem so ein bisschen die Nackenhaare stellen. Also ein bisschen ist die Untertreibung an dieser Stelle. Und wenn ihr annehmt, dass eure Frauen einen Vertrauensbruch begehen, besprecht euch mit ihnen und zieht euch aus dem Intimbereich zurück, in Klammern meidet Intimitäten und schlagt sie. Was sagen Sie dazu?
Hier gilt genauso auch. Also entweder liest man das im historischen Kontext oder losgelöst. Natürlich in patriarchalischen Gesellschaften heute liest man das gerne losgelöst und sagt, ja, der Mann darf seine Frau schlagen. Und dann gibt es Exegeten, die meinen, nein, nur ein bisschen schlagen, nicht aufs Gesicht, sondern aber schlagen ist schlagen. Aber wenn man im Kontext sieht, und es geht hier um Angst davor, dass die Frauen ihre Männer betrügen, wo man weiß, dass früher die Männer stolz waren, wenn sie ihre Frauen sogar ermordet haben in solchen Fällen und das auf der großen Glocke gehängt haben und es eine Schande auf den Mann gebracht hat, wenn er das nicht gemacht hat. Jetzt kommt der Koran und sagt, Moment, redet miteinander, meidet Intimitäten. Also was der Koran machen will hier, ist diese Wut der Männer ein bisschen zu entladen zu sein, redet miteinander, meidet Intimitäten für einige Zeit, sodass der Mann nicht mehr zu seiner Frau kommt und sagt, du komm mal her, jetzt haben wir uns doch nicht geeinigt, jetzt muss ich dich schlagen, sondern diese erste Wut ist schon weg. Ist es eine Zurückreihung von Gewalt? Das ist definitiv noch nicht die Lösung. Also man kann das nicht als Rezept nehmen und nein. Aber diese Stoßrichtung, die Entwicklung gehört hier fortzudenken. Also die Intention ist Abschaffen von Gewalt. Ich würde heute darunter verstehen, bei ähnlichen Problemen sollte man zum Psychologen gehen, Familienberatung, wo immer man heute hingeht, jenseits von Gewalt. Und man muss ohne Wenn und Aber sagen, Gewalt kommt definitiv nicht in Frage. Aber das setzt alles voraus, dass man den Koran nicht wortwörtlich liest, nicht am Wortlaut hängen bleibt.
Den Koran nicht wortwörtlich lesen, ihn mehr oder weniger nehmen als einen Anstoß im 7. Jahrhundert in eine fortschrittliche Richtung, auf der man sich eben weiter bewegen muss. So verstehen Sie den Koran, Muannad Khorshid. Die Methode, die Sie anwenden, kennen viele Christen, glaube ich, weil sie ja so ähnlich ist, wie auch mit der Bibel umgegangen wird. Die historisch-kritische Methode ist da eigentlich anerkannt. Warum wird sie so wenig anerkannt in Bezug auf den Koran?
Ist es vor allem eine Bildungsfrage. Wer liest denn überhaupt im Koran heutzutage? Und die Gelehrten, das muss man leider offen sagen, die überhaupt sich dafür entscheiden, Theologie zu studieren, diese Erfahrung machen wir immer wieder in unseren internationalen Vernetzungen, sind meist Abituranten mit sehr schlechten Noten, wo sie meinen, ich kann nicht anders studieren, deshalb studiere ich lieber Theologie, dann habe ich endlich ein Zeugnis, einen akademischen Titel, besser als nichts. Und Und deshalb kommen Menschen, die nicht wirklich motiviert sind und nicht wirklich in der kognitiven Lage, in die Tiefe der Materie hineinzugehen. Dazu kommt noch, dass diese Gelehrte meinen, in Besitze der absoluten Wahrheit und der einzig richtigen Auslegung des Korans. Und das erschwert noch den Prozess.
Mohanad Khurshid ist zu Gast heute im HR2 Doppelkopf. Was Sie gerade ansprechen, ist das im Prinzip, was Sie nennen, den juristischen Koran. Das bedeutet, es gibt jede Menge Regeln, an die man sich halten muss. Es gibt jede Menge Dinge, die man nicht machen darf, jede Menge Dinge, die man machen darf. Und wenn man das alles gemacht hat und sich da wirklich an die Buchstaben gehalten hat, möglichst auch an die Buchstaben des Koran, dann ist alles gut. Warum ist diese Sicht des Koran so attraktiv? Ja, auch heute für junge Menschen hat man den Eindruck.
Diese Sicht des Korans, aber auch die Sicht des Islams insgesamt als eine Gesetzesreligion ist deshalb attraktiv, weil sie klare Bedienungsanleitung für den Alltag gibt. Da steht man auf und da fängt das schon an, wie man aufsteht, wie man überhaupt schläft, auf der rechten Seite, nicht auf der linken Seite zum Beispiel, wann man aufstehen muss, was macht man, wenn man aufsteht, wenn man ins Badezimmer geht, mit dem linken Fuß, nicht mit der rechten rausgehen, mit der rechten, nicht mit dem linken.
Wirklich, ja?
Ja, also gibt es, also wenn man will, da gibt es so in Details Dinge, die nicht im Koran jetzt stehen, aber die Juristen oder die Gelehrten so sie berufen sich auf Sprüche über den Propheten Mohammed oder Sprüche von ihm direkt und bemühen sich, ein juristisches Schema zu entwerfen, das möglichst alle Lebensbereiche erfassen soll. Wie gesagt, vom Aufstehen bis zum Schlafengehen, sogar im Schlaf, wie man was zu tun hat, was man zu sagen hat, beim sogar ehelichen Geschlecht, alles ist geregelt. Das gibt dem Leben eine klare Struktur.
Ist das was Einfaches auch in einer komplizierten Welt?
Einerseits in einer postmodernen, komplizierten Welt, wo viele Angebote da sind und wo junge Menschen nicht navigieren können zwischen all diesen Angeboten, ist es auf jeden Fall einfacher. Aber auch einfacher ist es für Menschen, die auf Identitätssuche sind, die in der Religion nicht die Spiritualität suchen, nicht eine spirituelle Erfahrung, nicht das Ethische suchen, sondern vor allem nach einem Wir-Gefühl suchen. Und dann bietet so eine klare Struktur, die Gemeinschaften konstruieren können, weil sie stark identitätsstiftend sind, bieten solche Strukturen ja attraktive Angebote für diese jungen Menschen. Denken Sie an die Salafisten. Da gehen junge Menschen hin, die ja keine Lust haben auf jetzt strenge Religiosität im engeren Sinn, aber ist alles geregelt, gewisse Floskeln, Zugehörigkeit zu einer Gruppe, die einem sagt, unabhängig von deiner Leistung, von deinem Können, von deinem Erfolg, von deinem sozialen Status, gehörst du zu uns, Gott auf deiner Seite, der unterstützt dich gegen die Ungläubigen. Ungläubige sind alle, die nicht zu uns gehören, also auch Muslime, die nicht zu uns gehören, gehören zu den Ungläubigen. Ja, da fühlt man sich mächtig statt Unmacht, Macht. Und darum geht es bei vielen Jugendlichen, die nach Identität, nach Macht, nach Selbstwertgefühl, nach Selbstbehauptung suchen.
Mohanad Khurshid, heute zu Gast im HR2 Doppelkopf über den politischen Islam, also die Vertreter des Islam, die auch wollen, dass die Gesetze, die man aus dem Koran ablesen kann, dann möglicherweise auch staatliche werden, zum Beispiel. Werden wir sicherlich gleich noch reden. Jetzt ist schon Zeit für unsere erste Musik. Ja, und da steht auf meinem Wunschzettel von Ihnen, möge die Straße, und die Interpreten sind die Priester. Warum?
Ich war sehr fasziniert, als ich das Lied zum ersten Mal gehört habe, dass da Priester singen. Und zwar etwas, mit dem ich mich identifizieren kann. Wir sind alle auf dem Weg zum Guten, auf dem Weg zu Gott. Jeder kann das Lied interpretieren, wie er möchte, aber wir sind alle auf dem Weg. Das heißt, wir bleiben alle demütig Suchende und keiner soll behaupten, im Besitze der absoluten Wahrheit zu sein. Weder ein Muslim, noch ein Christ, noch ein Atheist, noch ein Agnostiker, noch ein Jude, noch irgendwem. Wir bleiben alle Menschen, uns eint das Menschsein und so bleiben wir alle in Demut Suchende.
Möge die Straße, hier sind die Priester.
Möge die Straße uns zusammenführen und der Wind in deinem Rücken sein. Sanft falle Sonne. Sonnenschein. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand.
Das waren die Priester, Möge die Straße. Und das haben wir gehört auf Wunsch meines heutigen Doppelkopfgastes hier in HR2 Kultur. Das ist der Professor für islamische Religionspädagogik, Muhannad Khorshid. Herr Khorshid, wir haben schon ein bisschen über Ihre Sicht des Korans gesprochen. Am Schluss haben wir dann auch gesprochen über die, ja man kann fast sagen, zumindest in der Weltöffentlichkeit vorherrschende andere Sicht des Korans, zu der ein gewisser politischer Islam gehört, Salafismus. Man bringt das auch ganz schnell in Verbindung dann auch mit Terrorismus. Dieser politische Islam sagt, es gibt nur eine Auslegung des Islam. Dem widersprechen Sie?
Definitiv, weil der Islam in seiner Genese, also wenn wir in die Geschichte zurückgehen, dann merken wir, dass kurz nach dem Tod Mohammeds schon unterschiedliche Schulen sich gebildet haben, Rechtsschulen, also geschweige davon zwei große Konfessionen, Sunniten, Schiiten, unterschiedlichste exegetische Werke, die sich widersprechen auch zum Teil. All diese Schulen und Interpretationen sind ja doch nicht vom Himmel gefallen, sondern gewachsen durch die Interpretationen der Gelehrten, ihre Bemühungen, den Islam zu verstehen. Ich bin fasziniert von dem Buch von Thomas Bauer, Kultur der Ambiguität, mit dem Untertitel Eine andere Geschichte des Islams. Er beschreibt in seinem Buch, wie also vielfältig der Islam in seiner Geschichte war und meint, dass es ein Phänomen der Moderne, also in den letzten 100, 150 Jahren erst meinen Muslime, gerade mit dem Aufkommen des politischen Islams in der Tat, ja, es gibt nur die eine einzige richtige Interpretation des Islams. Und die das behaupten, machen das aus Machtgründen, weil die damit herrschen wollen. Das ist ja die Hauptintention des politischen Islams. Da geht es nicht um die Religion an sich, sondern sie ist nur ein Instrument, um zu herrschen. Aber wenn ich herrsche, brauche ich Klarheit, brauche ich Gesetze. Keine Spiritualität. Mit Spiritualität, Ethik kann ich doch nicht den Menschen unterwerfen unter meiner Macht, aber durch Gesetze doch.
Jetzt sitzen Sie ja sozusagen an der richtigen Stelle. Sie sind Professor für islamische Religionspädagogik und bilden islamische Religionspädagogen aus, die nachher auch an deutsche Schulen gehen und dort einen bekenntnisorientierten islamischen Unterricht geben. Jetzt könnte man natürlich mal die Frage stellen, gilt übrigens auch für alle anderen Religionen, warum eigentlich bekenntnisorientierter Unterricht? Würde das, was Sie jetzt sozusagen an Wissen auch schon in dieser Sendung über den Islam gesagt haben, nicht eigentlich auch reichen? Also, dass es einfach jeder weiß, man muss das Buch so lesen und dann kommt man zu bestimmten Schlüssen.
Naja, bekenntnisorientiert deshalb, weil wir unterscheiden zwischen Lernen über den Islam oder Lernen vom Islam. Also wenn ich jetzt nicht bekenntnisorientiert und sage jetzt, ich beschreibe deskriptiv mit einer Distanz zum Islam, so machen Muslime, so beten Muslime, so denken Muslime, dann habe ich junge Menschen vor mir, muslimischen Glaubens, die aber Fragen haben und Antworten erwarten. Und wenn sie sie nicht finden oder nicht befähigt wären durch einen bekenntnisorientierten Religionsunterricht, wenn sie nicht befähigt wären, durch diesen Unterricht Antworten zu finden auf diese Fragen, dann gehen sie ins Internet, im YouTube, finden sie salafistisches Gedankengut dort und haben nicht das Werkzeug, um zu unterscheiden zwischen menschenfeindlichen und menschenfreundlichen Interpretationen des Islams. Aber das machen wir ja im Religionsunterricht. Wir befähigen die jungen Menschen, selbst auch in der Lage zu sein, auf der Suche nach Antworten zu gehen. Die andere Frage, die sich stellt und zu Recht sich immer mehr stellt, in Bezug auf den bekenntnisgebundenen Unterricht, brauchen wir einen separierten bekenntnisgebundenen Unterricht, wo die Schüler den ganzen Tag in allen Fächern zusammensetzen, aber wenn es um Religion geht, dann gehen die Katholischen zum Katholischen, die Evangelischen und so weiter, die Muslimischen zum eigenen Unterricht und die anderen woanders. Oder brauchen wir nicht einen gemeinsamen, vielleicht bekenntnisgebundenen Unterricht, wie in etwa das Modell in Hamburg? Wir müssen lernen, uns auf Augenhöhe zu begegnen und uns gegenseitig anzuerkennen und miteinander konstruktiv zu leben.
Sie haben jetzt angesprochen, es gibt eben das Hamburger Modell, wo die Religionen jedenfalls zum Teil auch zusammen unterrichtet werden. Es gibt ganz andere und unterschiedliche Modelle in Deutschland. Soweit ich das überblicke, gibt es da eigentlich bisher immer noch keine wirkliche Lösung. Ich glaube, insgesamt an 7 Universitäten werden jedenfalls staatlich ausgebildet Religionspädagogen, die an deutsche Schulen gehen und die werden auch in Deutsch ausgebildet. Bei Ihnen könnte ja auch jemand rausgehen und sagen, ich werde Imam, ich gehe an eine Moschee. Das passiert aber relativ selten. Warum eigentlich?
Es ist ein grundsätzliches Problem, also wenn ich unsere 900 Studierende betrachte und sie frage, wer möchte Imam werden? Von den 900 sind das vielleicht gerade 3, die sagen, vielleicht werde ich Imam, ich überlege es mir. Warum? Weil der Job des Imams nicht gerade attraktiv für die jungen Menschen. Sie gehen selber in den Moscheen, sie sehen, dass der Imam nicht Deutsch kann, in der Regel. Sie sehen, dass der Imam die Lebenswirklichkeit nicht kennt. Sie müssen für ihn übersetzen. Wenn Moscheeführungen da sind, meine Studierenden sagen mir, ja, wir können nicht alles so wortwörtlich übersetzen, was er sagt, weil er gewisse Dinge sagt, die so nicht akzeptabel sind oder für uns heute in dem Kontext so an unserer Lebenswirklichkeit vorbeigehen. Das heißt, man schaut nicht auf den Imam nach oben, wo man sagt, oh, das ist jetzt mein Traumjob und ich wollte immer Imam werden. Es gibt auch andere Probleme. Ja, wer ist bereit, einen Absolventen der Universität so viel Geld zu zahlen? Also ein normaler Imam verdient vielleicht ja, 1.000, 1.500 Euro netto. Manche Imame kenne ich, verdienen auch darunter 700, 600 Euro. Manche arbeiten ehrenamtlich. Aber wenn jemand 5 Jahre studiert hat, 3 Jahre Bachelor, 2 Jahre Master, dann hat er Erwartungen auch an seinen Verdienst. Und die Frage, sind die Moscheegemeinden bereit, das zu zahlen? Und die letzte Herausforderung, sind sie auch bereit, die Absolventen der Universitäten zu akzeptieren? Denn bis jetzt haben wir die Mehrheit der Imame, bekommen wir aus dem Ausland.
Und damit haben wir ja auch das ein oder andere Problem. Also beispielsweise in den Moscheen der DITIB-Gemeinden kam vor einiger Zeit heraus, dass da auch zum Spitzeln aufgerufen worden ist. Also DITIB, wie gesagt, Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion der Türkei, die Diyanet ist das. Die DITIB ist der größte Islamverband in Deutschland, wobei man sagen muss, dass die Islamverbände insgesamt wohl nur ca. 20% der Muslime in Deutschland vertreten. Dieses Problem, Imame, also Gemeindevorsteher, Moscheenvorsteher, die die Sprache nicht können, die bezahlt werden von einem anderen Land, wird sehr skeptisch gesehen. Muhammad Khurshid, die DITIB hat gerade einen Vorschlag gemacht. Sie will nämlich die Imam-Ausbildung in Deutschland sozusagen selber in die Hand nehmen. Was halten Sie davon?
Es reicht nicht, dass sie nur in Deutschland und auf Deutsch unterrichten, denn die salafistischen Prediger predigen hauptsächlich auf Deutsch. Also da ist das Problem längst nicht gelöst. Es hängt also davon ab, nach welcher Theologie werden diese Imame ausgebildet und zweitens, wie unabhängig diese Imame vom Ausland, von politischen Agenten sind, gerade von der Türkei, wo wir wissen, dass in den letzten Jahren die Entwicklungen dort in der Türkei Richtung Stärkung des politischen Islams gehen.
Ja, und diese dann von der DITIB in Deutschland ausgebildeten Imame würden eben weiter von der Türkei auch bezahlt werden. Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur. Heute zu Gast ist der Professor für islamische Religionspädagogik Muhannad Khurshid. Lassen Sie uns kurz über die Rolle der Verbände in Deutschland reden. Ihre Kollegin, Professorin Susanne Schröter vom Frankfurter Forschungszentrum Globaler Islam, spricht von Landsmannschaften im religiösen Gewand. Also eigentlich seien das Vertreter für Ursprungsländer, also bei der DITIB eben die Türkei. Beim Zentralrat der Muslime geht das eher Richtung Saudi-Arabien, beziehungsweise da sind auch viele Moslembrüder dabei. Sehen wir die Verbände völlig falsch? Also sie sind weniger mittlerweile Ansprechpartner deutscher Politik, aber eigentlich immer noch.
Das Problem ist, dass die Politik in den Strukturen gedacht hat, die eher für die großen christlichen Kirchen gedacht sind, sodass der Staat sagt, ich rede nur mit Repräsentanten von Religionen, mit Kirchen. Und die Politik hat sich umgeschaut, ja, wo sind die Organisierten? Da sind ja die DITIB und die anderen Organisierten. Allerdings, was man versäumt hat, hier mitzudenken, und das war ein Kardinalfehler meines Erachtens, diese Organisationen haben sich gebildet, nicht weil sie religiöse Repräsentanten von Muslimen in Deutschland, sondern sie waren politische Gruppierungen oder Organisationen. Zum Beispiel aus der Türkei haben wir die drei großen Verbände, DİTİB, VİKZ und Islamrat. Theologisch, sie kommen aus denselben Schulen, aber wenn man in der Genese sieht, dann sieht man, ja, Islamrat war ehemalige Opposition, Erbakan-Partei in der Türkei, DİTİB war Vertreter des Staates, VİKZ zweite Opposition. Das heißt, das waren politische Gründe, warum sie sich gebildet haben und keine theologischen. Und jetzt frage ich mich hier als deutscher Muslim, der hier lebt, was geht mich das alles an, diese Konflikte in der Türkei anhand derer und entlang derer, die Verbände sich so gebildet haben. Ich will Repräsentanten für mich hier, die meine Sorgen hier in Deutschland sorgen als deutschen Muslim. Nicht das, was in der Türkei gesagt wird oder was die Politik dort erwartet, sondern hier und jetzt in Deutschland. Da kommt noch dazu Zentralrat mit den starken Flügel-Muslim-Brüdern, die den politischen Islam vertreten, mit dem kaum sich ein Muslim wirklich sich identifizieren kann. Aber das sind die Ansprechpartner des Staates. Das ist ja das Problem. Das hat mich alles ermutigt übrigens, eigenen Verband hier in NRW zu gründen, Muslimische Gemeinschaft NRW. Und wir sind jetzt in Verhandlungen mit dem Schulministerium, mit der Hoffnung, dass wir dort gerade für den Religionsunterricht als Ansprechpartner des Landes NRW aufgenommen werden, was ich sehr wichtig finde. Also ein Verband von Muslimen für Muslime in Deutschland gegründet, unabhängig vom Ausland, unabhängig auch vom Staat hier. Und ich hoffe, dass wir möglichst viele Muslime erreichen können dadurch.
Man hat den Eindruck, Herr Kocsi, dass aber trotzdem die konservativen Muslime die Richtung vorgeben. Und da kommen wir wieder an das Schulproblem, wo sich das nämlich alles trifft. Lehrer haben oft das Problem, dass Mädchen sagen oder dass gesagt wird, sie dürfen nicht am Schwimmunterricht teilnehmen, Kinder dürfen nicht bei den Ausflügen dabei sein. Der Ramadan muss eingehalten werden, unabhängig davon, ob Schulaufgaben oder Klausuren anstehen. Manchmal hört man von Lehrern, die sagen einfach, ich hätte jetzt gerne von der Politik klare Anweisungen, dass ich die Diskussion nicht immer einzeln führen muss. Also auch mit einer gewissen Strenge da vorzugehen. Wie sehen Sie das?
Ja, ich unterstütze dieses Anliegen auch, dass man erwartet, dass die Politik hier sich klar bekennt. Allerdings, ich kenne durch vielen Gesprächen mit Politikern dann die Ausrede, ja, wir sind säkular, wir dürfen uns nicht in Innerangelegenheiten der Muslime einmischen. Dabei geht es meines Erachtens nicht um die Innerangelegenheiten, weil der Staat hat sich ja über viele Jahrzehnte entschieden, mit wem er redet. Er hat ja mit dem liberalen Forum, also mit dem Vertreter des liberalen Islams, nicht geredet in der Islamkonferenz zum Beispiel über viele Jahrzehnte und hat sich nur für die vier Großen entschieden.
Das heißt, der deutsche Staat nimmt die konservativen Muslime zu wichtig?
Definitiv, weil sie laut sind, weil sie auch mächtig sind. Sie haben hier viel Geld. Die anderen sind kleine Verbände, haben nicht dieses Geld, aber auf das sollte es nicht ankommen, also nicht auf die Größe, also wer hat mehr Moscheen oder mehr Geld, sondern wer vertritt einen Islam, der langfristig konstruktiv ist, das konstruktive Zusammenleben in unserer Gesellschaft fördert. Wir dürfen nicht warten, bis die Bombe explodiert, dann anfangen, ja, nachzudenken, was haben wir zig Jahrzehnte falsch gemacht. Wir müssen jetzt und sofort handeln und da erwarte ich von der Politik schon, dass sie konsequent handelt, nicht islamfeindlich. Vertreter des politischen Islams spielen gerne mit dieser Opferrolle und mit dieser Karte, ja, das ist alles islamophob und so. Nein, nicht jede Kritik an bestimmten Auslegungen des Islams ist islamophob, sondern es gibt berechtigte Kritik, die wir aufgeklärte, offene, auch liberale Muslime vertreten. Das hat nichts mit Islamophobie zu tun, sondern das hat mit Ehrlichkeit zu tun, mit Aufrichtigkeit, mit Sorge um den Islam selbst, um Sorge um unsere Kinder, um unsere Zukunft. Es gibt andere Zahlen, die zeigen auch, dass der Atheismus unter muslimischen Jugendlichen auch rapide steigt. Das heißt, in der Tat, der Islam interessiert sie nicht. Übrigens, dieses Phänomen gilt auch für Länder wie Saudi-Arabien, Ägypten. Wir hatten noch nie so viele Atheisten in Saudi-Arabien und Ägypten wie in den letzten 2-3 Jahren. Da sind Entwicklungen aufgrund des Aufkommens von IS, weil viele Muslime meinten und meinen, wenn nur das der Islam ist, dann nein, danke. Das heißt, es fehlen Alternativen. Hier in Deutschland genauso, dieses konservative Islam. Immer weniger Muslime können was damit anfangen. Und deshalb distanzieren sie sich vom Islam, weil die Alternativen fehlen. Die Alternativen wären liberale Strömungen oder aufgeklärte Auffassungen des Islams, die nicht dieses Entweder-Oder, also entweder bist du Muslim und fromm, dann musst du dich abschotten von der Gesellschaft, oder du bist deutsch und dann hast du nichts mehr mit dem Islam zu tun, sondern dieses sowohl als auch brauchen wir.
Wobei das sicherlich einige unserer Hörer eher als die gute Nachricht sehen, dass Muslime sich dann vielleicht eher vom Islam lossagen, als sich zu radikalisieren. Ja.
Also als sich zu radikalisieren ist sicher lieber nichts, als sich zu radikalisieren. Aber für mich als Religionspädagoge, als Theologe, aber auch als gläubiger Mensch, ich glaube schon, dass Religionen auch positive Kraft haben, wenn man sie im Sinne der Nächstenliebe, im Sinne der Barmherzigkeit versteht, im Sinne des sozialen Miteinanders, des sozialen Friedens. Aber wenn man sie so auslegt, dann haben sie schon Potenziale auch für die Einzelnen, auch für das Individuum, um innere Ruhe zu finden, auch seine Resilienzen zu stärken, ja, gewisse Perspektiven im Leben zu geben, Hoffnung zu geben. Also da gibt es schon positive Phänomene in Religion, und das wäre schade, wenn das alles verloren gehen würde.
Muannad Kurcid, heute zu Gast im HR2 Doppelkopf, und Sie haben gerade gesprochen über das Allgemeine, was Sie gut finden erstmal an Religionen. Und jetzt haben wir ein Lied, das zumindest im Titel einen ganz anderen Religionsführer als Mohammed führt, nämlich von George Michael, Jesus to a Child.
In your eyes, I guess you heard me cry. You smiled at me like Jesus to a child. I'm blessed. I know heaven sent, heaven stole.
George Michael, Jesus to a Child. Gehört haben wir das auf Wunsch meines heutigen Gesprächspartners. Das ist der Professor für islamische Religionspädagogik in Münster, Muannad Kurcid. Herr Kurcid, Sie leben in Münster, Sie arbeiten hier, Sie haben einen österreichischen Migrationshintergrund. Wie kommt's?
Also, meine Eltern sind Palästinenser, also Flüchtlinge eigentlich, die 1948 geflüchtet sind in den Libanon, später nach Saudi-Arabien gegangen, weil mein Vater dort Job gefunden hat. Aber wir waren dort Ausländer, durften nicht studieren als Ausländer. Aber für meine Eltern war es wichtig, dass wir was Anständiges studieren. Und das war, wie so oft in solchen Flüchtlingsfamilien, Medizin. Sie haben gemeint, ihr müsst alle Ärzte werden, die ganze, alle Kinder. Ich hatte einen Bruder, der 2 Jahre älter als ich war, und man hat sich erkundigt dort, wo kann man Medizin studieren, und man hat meinen Eltern gesagt, am besten in Deutschland. Und so hat mein Bruder angefangen, im Goethe-Institut in der deutschen Botschaft in Riad, in der Hauptstadt Saudi-Arabiens, Deutsch zu lernen. Aber dann hat er kein Visum bekommen, weil wir keine richtigen Pässe hatten als Flüchtlinge. Wir hatten nur so Reisepass, libanesischen Reisepass ohne Staatsbürgerschaft. Dann hat man uns gesagt, ja, aber Moment, da gibt es ein Land neben Deutschland, das auch Deutsch spricht. Also der junge Mann hat nicht umsonst Deutsch studiert, das Land namens Österreich. Probiert man das dort? Und in der Tat haben wir sofort ein Visum bekommen, nach 4 Jahren sogar den österreichischen Pass. Hat,
den Sie gerade hochhalten.
Genau, ich halte das Mikrofon hoch, man sieht es ja aber nicht. Und so bin ich ein österreichischer Staatsbürger geworden. Das war übrigens eine Erfahrung, das klingt jetzt etwas vielleicht ja komisch in Ohren vieler, aber das war keine Selbstverständlichkeit für uns Kinder. Wir lebten die ganze Zeit als Flüchtlinge ohne Rechte, also in Saudi-Arabien, wir hatten nicht einmal Recht auf Krankenversicherung. Ich kann mich erinnern, wenn man sich den Fuß verstaucht hat beim Fußballspielen, man durfte das nicht mal den Eltern sagen, weil sie sich nicht haben leisten können, mit einem zum Krankenhaus zu gehen oder zum Arzt. Ich kann mich bis heute erinnern, dass ich meine Nase gebrochen habe in einem Unfall. Und meine Eltern wissen es übrigens bis heute nicht, dass ich meine Nase gebrochen habe. Deshalb ist es ein bisschen schief bis heute, weil ich einfach das ja niemandem erzählen konnte. Also nur wir Geschwister untereinander haben das kommuniziert und geschaut, wie können wir das irgendwie manipulieren, dass die Eltern nichts mitbekommen. Weil man wusste, das war eine finanzielle Katastrophe, zum Arzt zu gehen.
Ihre Familiengeschichte, Herr Kortschiet, höre ich raus, ist auch eine Fluchtgeschichte. Inwieweit hat sie das geprägt?
Also das hat mich definitiv stark geprägt, auch später, wie ich dann den Islam verstanden habe. Weil das, was ich gerade erzählt habe im Leben in Saudi-Arabien, wo man dort als Ausländer ohne Rechte gelebt hat, und dennoch meinten die Saudis, wir sind alle Muslime und Brüder und Schwestern im Glauben, den einen Gott, aber ihr Ausländer bekommt keine Rechte, seid Menschen zweite, dritte Klasse, dürft nicht einmal ein Haus besetzen, nichts und so weiter. Und gleichzeitig in den Sommerferien ging ich ja nach Libanon, wo meine Großeltern gelebt haben. Wir haben sie besucht, 3 Monate in jedem Sommer. Und dort habe ich den Islam ganz anders kennengelernt, in einer pluralen Gesellschaft, die Hälfte der Bevölkerung in Libanon waren Muslime, die andere Christen, die Hälfte Muslime, Sunniten, andere Schiiten und so weiter. Diese Vielfalt habe ich kennengelernt. Die war total im Widerspruch zu dem, was ich in Saudi-Arabien erlebt habe. Dann angekommen in Österreich damals, wo ich dann plötzlich krankenversichert war, als Ausländer und als Muslim, als ich eine andere Religion hatte. Ja, natürlich kommen dann viele Fragen im Kopf von einem. Ja, lieber Gott, wieso das, was wir gelernt haben in der Schule, alle Nicht-Muslime gehen ewig in der Hölle, also die sind ewig verdammt. Nur Muslime kommen in den Himmel. Und dann fragt man sich aber, Moment, lieber Gott, also du bist ja auch ein gerechter Gott. Wieso die Glaubensbrüder, die so brutal zu mir waren, ihretwegen musste ich mit 17, 17,5 auch meine Eltern verlassen, nach Wien fahren. Die alle kommen ins Paradies, aber die, unter Anführungszeichen, Nichtgläubigen oder Ungläubigen, wie man damals uns beigebracht hat in der Schule, die aber gerecht sind und menschlich und human sind, die kommen alle in die Hölle. Also an welchen Gott glauben wir Muslime eigentlich? Mhm. Das waren die ersten Fragen, die einen irritiert haben.
Herr Kortschiet, Ihre Familie, Sie haben das gesagt, die Großeltern sind aus dem damaligen Palästina geflohen bei Gründung des Staates Israel. In vielen dieser Familien habe ich den Eindruck, gibt es einen starken Widerwillen, sagen wir mal so, gegen den israelischen Staat. Zum Teil wird da auch angesprochen das Problem Antisemitismus, das wir ja zum Teil auch von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland haben, weiß Gott, nicht nur mit Menschen mit Migrationshintergrund. Wie war das in Ihrer Familie?
Ich kann mich sehr gut erinnern, wie meine Oma mir erzählt hat, wie sie aus dem Haus in Haifa vertrieben wurden damals, 1948, von israelischen Soldaten, also mit Waffengewalt. Und das ist deren Narrativ. Mit diesem Narrativ wuchsen auch meine Eltern sehr intensiv. Mit diesem Narrativ bin ich auch aufgewachsen. Also ich hadere bis heute noch mit meinen Eltern, wenn wir über Palästina reden, dass sie sagen, ja, aber wir wurden vertrieben, das war unsere Häuser. Also ja, ich gebe zu, als ich auch nach Wien kam, ich kannte nur dieses Narrativ. Ich wusste nichts von einem Holocaust und so. Das erzählt man uns nicht im Nahen Osten. Das ist nicht das Narrativ, was dort verbreitet ist. Aber ich habe das erst einmal kennengelernt durch vielen Erzählungen, viel darüber gelesen auch, über NS-Zeit und wie schrecklich das ist, sodass ich heute mit meinen Eltern hadere und sage, Moment, wir dürfen nicht alles in einen Topf schmeißen, aber für sie ist noch immer bis heute, wenn ich mit meinen Eltern auch rede, sie sagen, das ist unser Land, wir müssen mal zurück zu unserem Land oder von mir aus sagen die im besten Fall, dass wir eine Zwei-Staaten-Lösung haben, aber irgendwo gehört uns ja etwas dort, wo wir selbst da noch als kleine Kinder gelebt haben. Und deshalb verstehe ich schon, wenn Flüchtlinge kommen mit anderen Narrativen, da darf man nicht mit Zeigefinger auf sie losgehen und sagen, ihr seid alle böse, ihr seid Antisemiten, sondern man muss sie konfrontieren mit unseren Narrativen. Aber wir müssen auch offen sein zu deren Narrative, dass wir uns anhören, womit kommen sie, was haben die gehört, wie
also
sind die
Sozialisten. Welche Leidensgeschichte genau. Da dahinter steckt.
Genau, genau.
Und man muss eben auch die andere Leidensgeschichte
erzählen. Ja, und da brauchen wir Räume der Begegnung, um sich besser zu verstehen. Dann verstehen wir uns gegenseitig besser, jenseits von Werte, also Zeigefinger mit also wertende Zeigefinger, wer gut ist und wer böse ist.
Ja, Sie sagen, Räume der Begegnung brauchen wir. Herr Kutschid, Sie selbst haben zum Teil ziemlich harte Erfahrungen gemacht. Wir haben schon mal kurz drüber gesprochen, als Ihr Buch erschien, Islam ist Barmherzigkeit, wurden Sie sehr angegriffen, Ihnen wurde Häresie vorgeworfen. Man versuchte, Sie von Ihrer Professur zu entfernen. Es gab sogar Morddrohungen. Das Ganze ist jetzt 7 Jahre her. Wie ist die Situation heute?
Es hat sich zum Glück vieles entspannt. Die Verbände gehen nicht mehr öffentlich jetzt gegen mich vor, wobei ich mitkriege in Ministerien, in Veranstaltungen, von Journalisten kriege ich mit, wenn ich eingeladen werde, dass der am Hinterrücken angerufen wird, ja, warum habt ihr den eingeladen oder ladet ihn aus oder in Ministerien wird dies und jenes versucht, das kriege ich ja alles noch so mit, aber zumindest öffentlich so hat sich vieles entspannt. Auf der anderen Seite, vielleicht ohne diese ganze Aufregung, damals im 2012, 13 hätten viele nichts mitbekommen von meinen Gedanken, auch von dem Buch Islams Barmherzigkeit und so weiter. Da bin ich sehr dankbar. Auf der anderen Seite lebe ich noch bis heute unter Polizeischutz, also privat wie auch beruflich, auch wenn ich auftrete. Das ist nicht schön, kostet auch einem Staat auch nicht wenig, wenn immer Polizeiautos überall da sein müssen, wo ich bin. Das tut mir selbst auch leid und ich lebe auch nicht ungefährlich, wenn ich im Ausland bin, in islamischen Ländern, wo ich auch dort auftrete, aber das muss man in Kauf nehmen, vor allem wenn man seinen Beruf, wie ich jetzt, als Berufung sieht, weil ich schon sehe und erlebe, wie viele Muslime, gerade junge Muslime vor allem, dankbar sind und mir sagen, du öffnest uns Perspektiven, Gott zu begegnen, Gott der Liebe, der Barmherzigkeit, nicht dieser strafende Gott, von dem wir hauptsächlich nur gehört haben. Auch Nicht-Muslime sagen, ja, jetzt bin ich beruhigt, jetzt sehe ich da Perspektive, dass der Islam sich in eine positive Richtung entwickeln kann. Auch Studierende sind auch dankbar, dass sie so einen anderen Islam auch kennenlernen. Das macht mir Hoffnung und dann sage ich mir, allein dafür lohnt sich, alles in Kauf zu nehmen, von mir aus auch, wenn es, Gott bewahre, aber auch zum äußersten Fall kommt, dann hat sich das Leben doch gelohnt.
Das macht mich jetzt ein bisschen sprachlos. Muhannad Kurschid, wir kommen zum Schluss unseres heutigen HR2-Doppelkopf-Gespräches. Gucken einfach mal in die Zukunft und es darf sich etwas gewünscht werden. In 10 Jahren, in 15 Jahren, wo stehen die Muslime in Deutschland dann?
Das hängt davon ab, wo wollen wir in 10, 15 Jahren stehen. Islamisten, politischer Islam, wollen am besten in 15 Jahren dort stehen, dass sie Europa islamisiert haben, dass sie Scharia schon eingeführt haben, dass sie selbst die Macht haben oder noch mächtiger geworden sind in der Gesellschaft. Ein aufgeklärter Islam, so wie ich ihn verstehe, der vor allem im Vordergrund Spiritualität und Ethik im Sinne hat, würde ich mir wünschen, ich kann nur wünschen, dass wir in 15 Jahren Europa bereichert haben mit Spiritualität, mit diesem spirituellen Geist, wie wir einst Europa im Mittelalter mit Wissenschaft bereichert haben. Heute sind wir weit entfernt davon, muslimische Kultur, Europa mit Wissenschaft zu bereichern. Aber wir können Europa vielleicht mit Spiritualität bereichern, erinnern an Begegnungen mit Gott, an die Liebe Gottes, an das Gebet, an die Achtsamkeit, an die Ruhe. Wir Muslime sind noch etwas stärker gebunden an Gebet, an Rituale, an religiösen Ritualen. Das würde ich mir wünschen für die nächsten 15 Jahre, gebe ich aber gleich zu. Im Moment sieht es nicht danach aus, dass wir in diese Richtung gehen. Also im Moment sehe ich, dass die Ränder stärker werden. Die Extremisten werden stärker, Salafisten, diese graue Zone von Islamisten, politischer Islam. Und auf der anderen Seite der Atheismus, der muslimische Atheismus, also unter Muslimen, der wird auch stärker. Und die gesunde Mitte, die wird immer leerer. Das ist das, was ich momentan beobachte und mir Sorgen mache. Das heißt, es hängt von uns, vor allem von den Liberalen ab, ob wir es schaffen können, Lesarten des Islams zu etablieren und als Mainstream zu machen. Davon hängt das ab, wie der Islam in 15 Jahren aussehen wird.
Und die sogenannte Mehrheitsgesellschaft, das ist in unserem Gespräch, glaube ich, auch sehr deutlich geworden, sollte auf jeden Fall ja mehr auf die liberalen Muslime zugehen und vielleicht die Konservativen nicht wichtiger nehmen, als sie im Moment jedenfalls noch sind. Das war der HR2-Doppelkopf mit Muannad Khorshid. Er ist Professor für islamische Religionspädagogik an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt. Ich danke ganz herzlich fürs Gespräch. Und jetzt haben wir noch im Programm eine Musik, die wir auf Ihren Wunsch spielen. USA for Africa. We are the world.
Pretending day by day that someone